Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt und mit einem Oscar.
And the Gold Award for Animation is Tobias Eckelin.
Der Hauptpreis in der Kategorie Animation bei den Studenten-Oscars, die gestern in New York vergeben wurden, ging an den Deutschen Tobias Eckerlin. Ob das ein Sprungbrett oder bloß reine Dekoration ist, darüber sprechen wir gleich. Außerdem hat unser Landeskorrespondent in Nordrhein-Westfalen Reaktionen zur Deutschlandfunk-Kulturrecherche gesammelt, in der es um Machtmissbrauch beim Filmfestival Cologne geht. Aber heute, am 7. Oktober, zwei Jahre nach dem Terrorangriff der Hamas, sprechen wir zuerst über die Folgen des schlimmsten Pogroms an Jüdinnen und Juden seit dem Holocaust. Weltweit ist der Antisemitismus gestiegen und in Gaza herrscht Krieg. Dieser Krieg spaltet Gesellschaften, Menschen solidarisieren sich weltweit mit der einen oder der anderen Seite. Die wenigsten dürften allerdings vor Ort gewesen sein. Im Gegensatz zu Martin Schäuble, Politikwissenschaftler und Schriftsteller, der zu Fuß durch die Region gewandert ist und darüber das Buch Zwischen den Grenzen geschrieben hat. Außerdem eine Gebrauchsanweisung für Israel und Palästina. Nach dem Terrorangriff der Hamas und dem darauffolgenden Gaza-Krieg hat er sein Buch über die Geschichte der Israelis und Palästina um genau dieses Kapitel erweitert und mit Betroffenen und Angehörigen gesprochen. Ich habe Martin Schäuble gefragt, wie tief er die Zäsur des 7. Oktober einschätzt.
Ja, der 7. Oktober war für mich, so wie ganz, für ganz, ganz viele Menschen, total unerwartet. Ich hätte niemals gedacht, dass es zu so einem Anschlag, zu so einem Terroranschlag kommt. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass die Reaktion Israels so ausfällt, wie sie ausgefallen ist. Dass also daraus ein Krieg entsteht, der so viele Menschen das Leben kostet.
Sie haben im Westjordanland gelebt, in Ramallah mit Ihrer Familie. Sie haben in Israel studiert und Sie haben für Ihr Buch über die Geschichte der Israelis und Palästinenser auch Zeugen getroffen, die in Gaza waren, während der Krieg schon lief. Was haben die Ihnen erzählt?
Also für mich war immer wichtig, beide Seiten zu sehen. Das heißt, ich habe in Israel studiert und in Palästina und habe immer versucht, Menschen zu finden, die den Konflikt erleben. Hier war das Besondere natürlich, ich spreche mit Menschen, die mitten aus dem Krieg heraus berichten. Das heißt, Menschen, die noch traumatisiert sind. Ich habe immer versucht zu klären, dass die Menschen in psychologischer Betreuung sind. Das war bei den Überlebenden 7. Oktober, israelische Seite, der Fall. In Palästina war es nicht der Fall. Das heißt, da gibt es ja gar keine Betreuung in dem Sinne für Opfer des Krieges oder für Traumatisierungen. Zumindest nicht in dem Ausmaß, wie man es bräuchte. Die Menschen vor Ort, mit denen ich sprach, waren Menschen, die haben den Ritt aus der Hölle geschafft. Das waren also Flüchtlinge, die in Kairo Zuflucht gefunden haben und aus der Ferne heraus mir erzählten, wie für sie es war, einen Bombenangriff zu erleben, einen Hunger zu ertragen, schwere Krankheiten in der Familie zu sehen oder auch zu erleben, wie teilweise 20, 25, 30 Menschen sterben in diesem Krieg.
Haben Sie auch Angehörige von Opfern des 7. Oktober getroffen?
Ja, das war mir auch sehr wichtig. Das heißt, eigentlich fing es damit sogar an. Ich war in Israel mehrfach und habe mit Menschen gesprochen, die haben erlebt, wie die Hamas über die Grenze stürmte. Sie haben erst die Einschläge gesehen und sind dann losgerannt. Ich habe mit einer jungen Frau gesprochen, die selbst auch sehr traumatisiert war, die in einem Schutzbunker, in einem Kibbutz überlebt hat. Sie hat aber wirklich von den schlimmsten Stunden ihres Lebens berichtet, wie sie eben darauf wartete, dass sie befreit werden, dass die israelische Armee kommt, sie rausholt aus diesem Horror. Und aber auch mit Menschen gesprochen, die ja jemanden verloren haben, weil er entführt wurde. Das ist ja auch das große Thema des 7. Oktober. Das eine ist der Angriff und das andere ist die Geiselnahme, was ja bis heute die Israelis auch auf die Straße treibt zur Demonstration. Und da habe ich auch mit Menschen gesprochen, die ihre Lieben verloren haben oder noch warten darauf, dass sie freigelassen werden. Wenn es auch nur, so tragisch das ist, in den meisten Fällen der tote Körper ist, der noch in Geiselhaft genommen wurde.
Haben Sie den Eindruck, dass was vorher schon schwierig war, jetzt quasi unmöglich ist, eine Verständigung, vielleicht auch sowas wie Empathie für die jeweils andere Seite?
Ja, Sie stellen jetzt genau die Frage, die mir oft bei Lesungen gestellt wird. Also ich bin mit dem Buch häufig an Schulen, aber auch Stadtbibliotheken, dann aber eben bei erwachsenen Menschen. Und das ist so die klassische Frage, ist da noch Frieden möglich? Und jetzt nach dem, wie würde der denn aussehen? Also nach diesem Krieg, nach diesem Kampf und nach den Entführungen und all dem Trauma. Und ich muss gestehen, war ich früher noch Optimist und war ich früher jemand, der gesagt hat, ja, es wird Verständigung geben. Das sehe ich momentan nicht auf absehbare Zeit. Also da ist wirklich so viel zerstört worden, dass es Generationen braucht, um es wieder zu heilen. Und das Problem ist vielleicht das eine auch noch, es ist ja nicht nur der Krieg, es ist ja auch die Stimmung weltweit, die dadurch angeheizt wurde. Die Fronten sind verhärtet. Man findet den Pro-Israeli, den Pro-Palästinenser, man findet kaum noch Menschen, die außerhalb miteinander bereit sind, vernünftig über den Konflikt zu sprechen. Dann kann man sich vorstellen, wie die Stimmung erst in Israel und Palästina ist, wo wirklich jede Familie jemanden kennt, der gestorben ist, verletzt wurde oder vielleicht auch entführt wurde. Das heißt, auf beiden Seiten ist das Leid so groß, dass ich nicht glaube, dass man auf absehbare Zeit über Frieden oder eine Zwei-Staaten-Lösung oder über was derartiges sprechen kann.
Ich meine, wie war das denn für Sie, als Sie zu Fuß und per Anhalter durch die Region gereist sind? Da haben Sie ja Menschen kennengelernt und Sie haben ja auch gesagt, Ihnen ging es darum, auf Augenhöhe sozusagen einfach zu verstehen, wie der Alltag der Menschen aussieht. War das für Sie dann jeweils für jede Seite nachvollziehbar?
Ja, also wenn man mit den Menschen spricht vor Ort und sieht, wie der Konfliktalltag aussieht, das ist ja Lebensalltag, das, was wir in den Nachrichten lesen, hören, sehen, das ist für die Menschen gelebte Realität. Wenn man ins Gespräch kommt mit ihnen, dann ist zum Ersten es erstaunlich, wie offen gesprochen wird. Also man kann wirklich mit allen Menschen, egal wie man frei reisen möchte, man kann ja mit dem deutschen Reisepass wirklich frei reisen, auch in alle möglichen Gebiete hinein, bis auf Gaza zurzeit. Aber ich konnte nach Gaza, als es vor dem Krieg noch möglich war. Und diese Offenheit, darüber zu sprechen, war erstaunlich, aber im Ergebnis auch wiederum sehr frustrierend, weil ich sehen musste und hören musste, wie wenig die Menschen übereinander wissen. Also mit einem Jungen in Tel Aviv zu sprechen, mit einem jungen Mann, der sich wunderte, dass ich dann nach dem Gespräch nach Jenin, also in Palästina, im Westjordanland fahre. Der wusste gar nicht, dass es dort Cafés gibt, dass es dort vielleicht auch sogar ein Kino gibt, dass man da irgendwie Dinge unternehmen kann. Das war für den ganz neu. Andere Seite aber auch, wenn man in Palästina unterwegs ist, sehr frustrierend, wenn man hört, dass die Menschen eben den Israeli oder die Israelis nur in Uniform kennen. Nicht so wie ich. Menschen aus dem Alltag heraus sprechen können. Und das ist ein Grundproblem. Die kennen sich meistens nur aus den Nachrichten. Und dann sind es die Radikalen oder es sind die Soldaten, aber eben nicht aus dem gelebten Alltag. Und das ist eine Entwicklung seit der zweiten Intifada, also schon seit weit über 20 Jahren, die immer schlimmer wird. Die Menschen verlieren sich aus den Augen, das Leid der anderen oder sagen wir ruhig, die Tränen der anderen interessieren wirklich niemanden mehr.
Jetzt ist das ja eine Region, die eigentlich reich ist an Kultur. Und Kultur ist, das wissen wir eigentlich aus allen Gesellschaften, immer identitätsstiftend auch für die Menschen. Ist das etwas, wo Sie das Gefühl haben, das trennt die Menschen eher oder könnte das etwas sein, was vielleicht auch was Verbindendes hat?
Ja, ich muss Ihnen wirklich sagen, vor dem 7. Oktober hätte ich Ihnen gesagt, ja klar, die Religionen verbinden auch, Kultur verbindet, die Gastfreundschaft vor Ort, diese Offenheit, nicht nur mit mir zu sprechen, dem Fremden, sondern mich auch einzuladen, das war spürbar und das ist eine schöne Gemeinsamkeit. Aber das ist, glaube ich, momentan wirklich verflogen, beziehungsweise einfach unrealistisch. Das ist auch traurig, tragisch. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Flüchtlingsfamilie in Kairo, die vom Gaza-Krieg geflohen sind. Und die konnten mir nicht mal Kaffee oder Tee anbieten, weil sie einfach wirklich bettelarm fernab der Großstadt in so einer Satellitenstadt untergebracht waren.
Sie haben eben davon gesprochen, dass man jeweils über die andere Seite relativ wenig weiß. Wie erleben Sie das denn in Deutschland? Sie gehen ja auch an Schulen, Sie halten Lesungen mit Ihren Büchern. Wie würden Sie sagen, was wissen die Menschen eigentlich in Deutschland darüber? Also wir sehen ja, dass das durchaus etwas ist, was die Gesellschaft bewegt und viele haben auch eine Meinung dazu. Aber wie fundiert ist das Wissen?
Weil Sie Schule angesprochen haben, das ist so für mich die große Erkenntnis der Lesereisen diesem letzten Jahr. Spürbar ist vor allem die Angst. Und die Angst ist nicht bei den Schülerinnen und Schülern, die Angst ist bei den Lehrerinnen und Lehrern. Die Angst ist da, über das Thema zu sprechen. Das heißt, ich werde oft eingeladen in eine Schule, bei der man merkt, es brodelt. Es gibt vielleicht auch eine muslimische Mehrheit oder eine hohe Anzahl von muslimischen Studierenden, Schülerinnen und Schülern, die ein Redebedürfnis haben und weicht dem aber aus. Und diese Angst zu brechen, das ist eigentlich meine Hauptaufgabe. Also ich gehe in die Aula oder ins Klassenzimmer und mache erstmal klar, dass wir über alles sprechen können. Alles darf gefragt werden. Und dann sind sie erstmal offen und froh, weil das kennen sie eben nicht im Schulalltag. Also dieses sich zuhören, reden, keine Verbote im Augenblick zu dulden, sondern einfach zu sagen, wir reden mal über alles, was euch gerade beschäftigt. Das ist so die große Aufgabe so einer Lesung. Und dann hört man sich die Stimmen an. Ich bringe Stimmen mit von Israelis, von Palästinensern aus verschiedenen Kriegen, aus verschiedenen Zeiten. Immer wieder wechselt es, wer gerade Opfer und Täter ist. Es wird eine ziemlich wilde Veranstaltung, die alle ein bisschen verwirrt, aber auch so zurücklässt, dass sie eben merken, es ist doch gar nicht so einfach zu sagen, es gibt den Bösen oder den Guten in diesem Spiel, sondern man muss sich eben Konfliktzeit für Konfliktzeit genau anschauen.
Sagt der Schriftsteller und Politikwissenschaftler Martin Schäuble. Sein Buch über die Geschichte der Israelis und Palästinenser ist beim Hansa Verlag erschienen. Die Oscars sind die ultimative Auszeichnung für Menschen, die beim Film arbeiten. Wer einen hat, so wie der deutsche Regisseur Edward Berger, der darf sich seine Projekte danach aussuchen. Vergeben werden die Oscars von der Academy of Motion Pictures, Picture Arts and Sciences, die auch die Student Academy Awards vergeben, den Studenten-Oscar. Der findet natürlich auf einem viel kleineren Niveau statt, aber heute bekannte Regisseure wie Robert Zemeckis oder Spike Lee haben damit erstmals auf sich aufmerksam gemacht. Die Liste der deutschen Preisträger ist ebenfalls beachtlich und prominent. Die Regisseure Florian Gallenberger, Ilkay Çatak oder Katja von Garnier gehören zu den ehemaligen Ausgezeichneten. Gestern Abend kam ein weiterer Deutscher dazu, Tobias Eckerlin.
Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon irgendwie begreifen kann. Das ist natürlich eine unglaubliche Ehre, das ist klar. Und ich bin einfach happy. Also ich freue mich mega über die Anerkennung. Und ich glaube, das wird jetzt echt ein richtig guter Start halt für die nächsten Sachen.
Tobias Eckerlin bekam die Auszeichnung für seinen Animationsfilm A Sparrow's Song. Ob so ein Studenten-Oscar tatsächlich ein guter Start in Deutschlands Filmindustrie ist, darüber kann ich jetzt mit unserem Filmexperten Patrick Wilinski sprechen. Patrick, vor allem in der Sparte Animationsfilm gewinnen deutsche Filmstudierende häufig. Was sagt das denn über das Niveau des deutschen Animationsfilms?
Das suggeriert ja erstmal, dass es so etwas gäbe wie den deutschen Animationsfilm als Marke. Aber das stimmt ja gar nicht. Also in Amerika gibt es Disney, Pixar, in Japan den Anime. Das sind alles klare Traditionen dieser Kunstform. In Deutschland fehlt so etwas völlig. Also es gibt ja noch nicht mal eine Animationskategorie beim Deutschen Filmpreis. Und selbst beim First Steps Award, der ja gestern verliehen worden ist, also die deutsche Entsprechung der Studenten-Oscars, da war Tobias Eckerlin mit seinem Film noch nicht einmal in der Kurzfilmsektion nominiert. Also was wir allerdings in Deutschland haben, sind Hochschulen, vor allem die in Ludwigsburg und München, die seit Jahren den kurzen Animationsfilm fördern und auch so ein bisschen international sichtbar gemacht haben. Und genau das ist auch Tobias Eckerlin einzuordnen. Ein großes Talent ist er, das in diesem Umfeld dann so vorsichtig herangewachsen ist. Aber das sind dann eben doch Inseln. Ja? Eine Industrie, die solche Talente dann auffängt, die fehlt. Also man könnte fast sagen, der deutsche Animationsfilm, der lebt von seinen Studierenden und er stirbt, sobald sie Absolventen sind.
Es ist ja aber so, dass deutsche Hochschulen fast jährlich ausgezeichnet werden bei den Studenten-Oscars. Ist ja eigentlich ein Zeichen für Stärke des Filmausbildungsstandorts Deutschland.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass die deutschen Filmhochschulen international extrem gut vernetzt sind. Man holt sich Gastdozenten, arbeitet in Koproduktionen. Viele Studierende kommen inzwischen auch aus dem Ausland. Da ist ein globaler Blick auch spürbar bei den Stoffen. Und technisch sind vor allem die deutschen Hochschulen, etwa Ludwigsburg oder München, die muss man immer wieder erwähnen, weil sie so häufig auch ausgezeichnet werden.
Da kommt ja Eckerlin
in Hollywood.
Her.
Genau, richtig. Die sind wirklich hervorragend ausgestattet. Gerade im Kurzfilm wird da auf einem sehr hohen Niveau gearbeitet. Aber man muss auch sagen, diese Filme wirken oft so, als wären sie schon so ein bisschen mit dem Blick auf diese internationalen Jurys produziert. Also sie sind schon sehr glatt, sehr Oscar-kompatibel manchmal. Das bringt zwar Preise, doch die eigentlichen Probleme, die kommen ja danach. Denn viele dieser Absolventinnen und Absolventen, die tauchen kurz als Hoffnungsträger auf, verschwinden dann aber schnell wieder, weil es in Deutschland eben kaum Strukturen gibt, die diesen Start eine langfristige Karriere übersetzen können. Die gerade gehörten Gallenberger und Çatak, das sind eher die Ausnahmen von der langen Liste der bisherigen Gewinner der Studenten-Oscars.
Wenn man mal auf die Masse guckt, insgesamt waren mehr als 3000 Beiträge von fast 1000 Hochschulen bei der Academy eingetragen. 12 davon wurden ausgezeichnet. Was für einen Stellenwert hat dieser Preis für angehende Filmemacher?
Ja, das ist natürlich erstmal eine riesige Anerkennung. Man darf nach New York reisen in dem Fall. Die Filme laufen in Academy-Kinos. Es gibt Sichtbarkeit, Kontakte zu Produzenten und Agenten. Die Gewinnerfilme kommen dann auch in den Pool der Longlist für die Oscars. Das ist noch lange hin zu einer Nominierung, aber immerhin. Und das ist ein schöner Karriereschub erstmal, zumindest für den Moment. Aber der Stellenwert ist eben auch begrenzt. Also in den USA berichten lediglich die Branchenblätter über diese Preise. Der Studenten-Oscar war ja auch sehr stark nur auf die amerikanischen Unis erstmal fokussiert. Erst in den letzten Jahren kam die internationalen Kategorie auf. Früher gab es nur eine Kategorie Foreign und dann mussten sich halt die anderen alle irgendwie zusammenbauen. Aber man darf es nicht vergessen, ein richtiger Türöffner für die großen Oscars, das ist er eben nicht mehr. Oft bleibt es einfach bei dieser Auszeichnung. Danach kommt die Ernüchterung. Gerade auch in Deutschland ist der Preis jetzt gar nicht so präsent im Alltag der deutschen Filmbranche. Finanzierung und Förderung, das spielt ja eine untergeordnete Rolle. Das ist seltsam, aber das gilt auch in anderen Ländern, so Dänemark, Polen, die häufig gewinnen. Der Studenten-Oscar zeigt weniger, wohin Karrieren führen, sondern vielmehr, dass das weltweite Nachwuchssystem selbst auf Preise fixiert ist.
Die Studenten-Oscars und ihr Stellenwert in Deutschland, das war unser Filmkritiker Patrick Wilinski. Vielen Dank. Über Machtmissbrauch in vermutlich allen Kultursparten haben wir in dieser Sendung immer wieder berichtet. Wir hätten es ganz sicher viel häufiger tun können, wenn mehr Menschen bereit gewesen wären, darüber zu sprechen. Aus sehr nachvollziehbaren Gründen ist das schwierig, weil die Betroffenen Angst haben, entweder vor dem Verlust ihrer Arbeit oder vor Anfeindungen. Wehren können sich viele erst dann, wenn sie nicht mehr in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen. So geschehen letztes Jahr kurz vor der Eröffnung des Filmfestivals Cologne.
Wir, eine Gruppe ehemaliger MitarbeiterInnen des Filmfestival Cologne, möchten öffentlich machen, was sich hinter den Kulissen des Filmfestival Cologne abspielt und was in der Filmbranche längst ein offenes Geheimnis ist. Wir möchten Missstände rund um die Themen Machtmissbrauch, ein ausbeuterisches Unternehmenssystem und ein Klima der Angst offenlegen, um die unzumutbaren Zustände für Mitarbeitende zu beenden.
Das war ein Ausschnitt aus einem offenen Brief. Auch zu den Ticketverkäufen gibt es sich widersprechende Angaben. Die Festivalleitung des Filmfestivals lehnt es bislang ab, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Das ist umso erstaunlicher, als dass das Filmfestival Cologne mit öffentlichen Geldern von Stadt und Land unterstützt wird. Unser Landeskorrespondent Jonas Panning hat Reaktionen zu den Recherchen des Deutschlandfunks gesammelt.
Wenn das Filmfestival Cologne im Filmpalast an den Kölner Ringen übermorgen eröffnet wird, werden auch wieder Vertreterinnen und Vertreter der Stadt über den roten Teppich laufen. Die Stadt Köln unterstützt das Festival finanziell. Zu Machtmissbrauch in Kulturinstitutionen komme es immer wieder, sagt Knut Lennart Scholz. Der Ratspolitiker ist für Die Linke Mitglied im Kulturausschuss. Er fordert angesichts der neuen Vorwürfe:
Mit Blick auf die konkreten Vorwürfe beim Filmfestival Cologne gegen die Festivalleiterin sollte die Stadt Köln sich dafür einsetzen, dass es eine externe juristische Aufarbeitung dieser Fälle gibt, dass es eine vollständige Aufklärung gibt und die Sachverhaltsaufklärung dann transparent an alle Betroffenen und Beteiligten weitergeleitet wird, um dann entsprechende Konsequenzen zu ziehen.
Die Vorwürfe gegen Festivalchefin Martina Richter sind nicht neu. Bereits vor einem Jahr hatten sich frühere Mitarbeiter des Filmfestivals anonym in einem offenen Brief über das, ihrer Aussage nach, toxische Arbeitsklima beklagt und der Leiterin schwere Vorwürfe gemacht. Jetzt waren einige von ihnen bereit, auch öffentlich in Erscheinung zu treten. So wie Sebastian Mattheis, der Deutschlandfunk Kulturrecherche davon berichtete, dass Mitarbeiter bloßgestellt worden sein sollen.
Und das war halt wirklich schrecklich, weil wir haben natürlich versucht, irgendwie Widerworte zu geben oder das sachlich zu entkräften oder zu versuchen zu erklären, warum hat das nicht so funktioniert. Aber es war kein sachlich begründeter Austausch, der da stattfand.
Die Leiterin des Cologne Filmfestivals, Martina Richter, hatte vor einem Jahr alle Vorwürfe dementiert, gleichzeitig allerdings auch angekündigt, diese intern aufzuarbeiten und zusammen mit ihren Mitarbeitern nach Lösungen zu suchen. So wurde zum Beispiel ein Awareness-Programm angekündigt, das für ein, Zitat, respektvolles, inklusives und sicheres Arbeits- und Festivalumfeld sorgen solle. Nach Erkenntnissen der Deutschlandfunk Kulturrecherche ein Jahr später betrifft das aber nur die Besucherinnen und Besucher des Festivals und nicht die Mitarbeiter. Schon im vergangenen Jahr hatte das Kölner Kurzfilmfestival dem Cologne Filmfestival wegen der Vorwürfe die Partnerschaft gekündigt. Zu den Beweggründen meinte Johannes Dunker von den Kurzfilmfreunden nun in dem Feature In der Grauzone.
Ich muss auch sagen, dass für mich eben dieser offene Brief und die Gespräche, die ich danach eben nochmal mit ehemaligen MitarbeiterInnen auch darüber hatte, mir das einfach selber auch nochmal vor Augen geführt haben, was das für diese Leute bedeutet. Wenn du mit jemandem sprichst, die da jahrelang nicht mehr gearbeitet hat, aber dann im Gespräch darüber in Tränen ausbricht.
Neben den Vorwürfen gegen die Festivalleiterin und der offenbar ausgebliebenen Konsequenzen darauf soll es nach Deutschlandfunk-Recherchen auch Unregelmäßigkeiten beim Kartenverkauf gegeben haben. Aus internen Unterlagen ergibt sich der Verdacht, dass bei den Besucherzahlen zu hohe Angaben gemacht wurden. Auch die nordrhein-westfälische Landesregierung fördert das Cologne Film Festival mit finanziellen Mitteln. In diesem Jahr wurde der Zuschuss um 200.000 Euro auf 450.000 Euro gekürzt, wegen allgemeiner Einsparungen im Haushalt, so die Staatskanzlei. Zum Vorwurf geschönter Besucherzahlen äußerte sich ein Sprecher ausweichend. SPD-Kulturpolitiker Andreas Bialas kündigte im Gespräch mit dem Deutschlandfunk-Landesstudio Nordrhein-Westfalen an, die Landesregierung zu den Vorwürfen zu befragen. Die Vorsitzende des Kulturausschusses im Landtag, die Grünen-Politikerin Christina Ossey, forderte eine gründliche Aufklärung der Vorwürfe.
Wir haben das im letzten Jahr schon wahrgenommen und sind fassungslos, dass da scheinbar nicht viel passiert worden ist. Und man muss gucken, ob vielleicht auch das Intendanzmodell in diesem Fall nicht das ganz Richtige ist und ja nicht was eine diversere Lösung für das Filmfestival optimal wäre.
Damit spielt die Landtagsabgeordnete der Grünen auf die Rolle der Festivalchefin Martina Richter an. Sie ist alleinige Geschäftsführerin der Cologne Conference GmbH, die das jährliche Festival organisiert. Bislang ist es nicht gelungen, die Verantwortung dafür auf mehrere Schultern zu verteilen. Richter hatte dies selbst allerdings mehrmals angeboten.
Jonas Panning, Deutschlandfunk, Landeskorrespondent in Nordrhein-Westfalen mit Reaktionen zu den Vorwürfen gegen die Festivalleitung des Filmfestival Cologne. Das Feature in der Grauzone finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Wir schauen in die USA, wo der Shutdown sich mittlerweile auch auf die Museumslandschaft auswirkt. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Luca Pizzato.
Die National Gallery of Art in Washington schließt ihre Türen. Wegen des Haushaltsstreits in den USA wurden Hunderttausende Bundesbeamte in den Zwangsurlaub geschickt. Betroffen sind auch MuseumsmitarbeiterInnen. Normalerweise ist die Nationalgalerie eines der meistbesuchten Museen in den Vereinigten Staaten. Nun musste sie vorläufig alle ihre Veranstaltungen absagen. Zurück nach Deutschland. Henning Köhler ist gestorben. Er war ein Historiker, der sich vor allem der deutschen Geschichte widmete. Bekannt wurden seine Biografien über Konrad Adenauer und Helmut Kohl. Bekannt war er auch für seinen unbeirrbaren Eigensinn in seinem Verständnis deutscher Geschichte. Er galt als konservativer Historiker der alten Schule, der Geschichte vor allem entlang der großen Namen und Ereignisse verstand. Als Professor für neueste Geschichte lehrte er an der Freien Universität Berlin. Wie die Frankfurter Rundschau heute mitteilte, ist Henning Köhler bereits am Montag letzter Woche im Alter von 87 Jahren gestorben. In Dresden haben die Sanierungsarbeiten am Zwinger endlich ein Ende. Viereinhalb Jahre war das weltbekannte Barockgebäude für die Öffentlichkeit gesperrt. Am 14. Oktober wird es wieder offiziell eröffnet. In Kriegen stirbt auch die Kultur. Häufig fallen das kulturelle Erbe und sogar die kulturelle Identität den Waffen zum Opfer. Zu sehen gerade in der Ukraine. In Deutschland gibt es da eine Sicherheitsvorkehrung, nämlich den Barbara-Stollen in Freiburg im Breisgau. Seit 50 Jahren beherbergt der Stollen Millionen von Mikrofilmen und über 1 Milliarde Ablichtungen historischer Dokumente, Urkunden und Schriftstücke. Er ist das kulturelle Langzeitgedächtnis unserer Nation, so der Präsident des verantwortlichen Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Ralf Thiesler. Das 50-jährige Jubiläum wird am Donnerstag mit einer Veranstaltung im Barbara-Stollen begangen. Erstmals werden 2 riesige Wandgemälde des Künstlers William Hogarth öffentlich zugänglich. Die beiden Gemälde hängen seit knapp 300 Jahren im St. Bartholomew's Hospital in London und zeigen bis zu 2 Meter hohe biblische Figuren. Für 11 Millionen Euro wurden sie nun frisch restauriert und sind erstmals regelmäßig zu besuchen. In den letzten Tagen herrschte in Paris die Haute Couture. Naja, beim Modebewusstsein der Pariser muss man wahrscheinlich sagen, sie herrschte in den letzten Tagen besonders. Denn auf der Fashion Week zeigten die großen Labels, die großen Luxuslabels, ihre neuen Kollektionen. Zum Beispiel Chanel mit ihrem neuen Chefdesigner Mathieu Blasi. Modeexperte Alfons Kaiser sagte dazu in Deutschlandfunk Kultur:
Es war nicht nur schwarz und weiß zu sehen, die klassischen Chanel-Farben, sondern eben auch sehr schöne, knallige Farben, die sozusagen ausdrücken auch, jetzt bin ich hier und jetzt beginnt was Neues.
Mhm. Alfons Kaiser über die neue Chanel-Vielfalt. Die Pariser Fashion Week geht heute zu Ende.
Das waren die Kulturmeldungen mit Luca Pizzato. In den Informationen am Abend gleich mehr zur Regierungskrise in Frankreich und zur Messeattacke auf die neue Bürgermeisterin von Herdecke. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse.